Außer Rand. Aber mit Fassung. Ein spielend grenzenüberschreitendes Hörstück. Gewoben aus Musik, Klang, Wort und Stimme. Serviert als Podcast. Gebacken nach einer Rezeptur von Michael Studer und Daniel Buser. Eine Produktion von Am Rande der Fassung. Lassen wir Sparten ausfransen. Uns gemeinsam aus der Fassung fallen. Hinein in die zweite Episode mit Dagon, einem Text aus der fantastischen Horrorliteratur des amerikanischen Schriftstellers Howard Phillips Lovecraft.
Kein Kaffee vielleicht. Das ist der Text. Ach so, ja, das... Ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung. Ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung. Mach's einfacher. Ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung. Denn heute Nacht... Nee, das ist so gerade... Ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung. Früher schlafen gehen wäre gut. Oh, gut, okay. Also, vielleicht tippt er es rein. Genau, das ist. Ich schreibe dies unter beträchtlicher. Nee, das ist langweilig. Na gut, dann Musik dabei. Gut. Ich schreibe dies unter beträchtlicher. Gut. Hallo? Ja, ich komme gleich runter. Blöd, okay, also gut, Text 3. Bis später mehr. Ja, gut. Taschentücher. Gut, was habe ich alles? Schlüssel, habe ich alles beisammen. Okay. Oh, Maske. Oh, gut.
Hallo?
Morgen. Ah, Sie. Wir kennen uns ja. Bin auch schon mit Ihnen gefahren.
Ich weiß.
Sind Sie nicht diese Mitch Gürtel?
MG. Nennen Sie mich MG.
Okay, MG.
Wohin geht's denn heute?
Ins Tonstudio Blauer Wolf.
Ah, gut. Das habe ich mir fast gedacht.
Toll, was ist das für ein Gefährt?
Ein 73er Dagon.
Dagon?
Ja, ein Dagon Lovecraft. Ja, na, alles in Ordnung mit Ihnen?
Ich bin ein bisschen erstaunt. Ich hab's heute auch mit einem Dagon zu tun.
Ich weiß.
Ach so?
Lesen Sie Dagon, den Klassiker der Horrorliteratur, zum ersten Mal ein?
Ja. Aber mit Musik.
Ich weiß.
Ach so. Ja.
Radio?
Ja. Ja.
Kultur.
Kultur. Kultur. Kultur. Culture.
Kultur.
Kultur. Und das zweite Standbein wäre eben mein Umfeld, mein Netzwerk, der Austausch mit anderen, also eben dieses Abhängigkeitsverhältnis eigentlich auch, das mein Sicherheitsgefühl stärken kann.
Und daraus beziehen wir die Sicherheit. Wir haben jetzt trotzdem zum Schluss doch noch einigermaßen einen positiven Weg herausgefunden aus dieser Diskussion über die Unsicherheit. Also das war der Kulturstammtisch. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Und mein Name ist Erik Fackung.
Sie hören Schweizer Radio FLS 5 mit der Sendung Postcard à Discretion. Heute reisen wir mit offenen Ohren in den hohen Norden nach Norwegen ans internationale Postcard-Festital in Sonneur. Der Festital-Trostpreisgewinner in der Kategorie Hörstücke Regional Spezial kommt erfreulicherweise aus der Region Basel und heißt Am Rande der Fassung mit den Herren Studer und Buser. Ihre Hörstückserie trägt den Titel Außer Rand und entsprechend steigen wir vom Rand direkt ins Epizentrum ihrer Episode Nummer 2 ein. Dagon von H.P. Lovecraft.
Ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung. Denn heute Nacht werde ich nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ohne einen Penny und am Ende des Vorrats der Droge, welcher allein mein Leben erträglich macht, kann ich die Pein nicht länger erdulden. Ich werde mich aus diesem Mansardenfenster auf die schmutzige Straße darunter stürzen. Leite aus meiner Morphiumabhängigkeit nicht ab, ich sei ein Schwächling oder degeneriert. Wenn du diese hastig hingekritzelten Seiten gelesen hast, magst du zwar erahnen, aber nie gänzlich begreifen, warum ich das Vergessen oder den Tod suchen muss. Dagon von H.P. Lovecraft. Es war auf einer der offensten und am wenigsten befahrenen Stellen des weiten Pazifik, dass der Dampfer, für den ich als Frachtaufseher verantwortlich war, einem deutschen Kaperschiff zur Beute fiel. Der große Krieg hatte erst jüngst seinen Anfang genommen und die Seestreitkräfte der Deutschen waren noch nicht so völlig aufgerieben, wie sie es später sein sollten. Daher wurde unser Schiff als rechtmäßige Beute betrachtet, während wir von der Mannschaft mit all dem Anstand und der Rücksicht behandelt wurden, die uns als kriegsgefangenen Matrosen zustand. Tatsächlich war die Aufsicht unserer Wächter so großzügig, dass es mir 5 Tage nach unserer Gefangennahme gelang, zu entkommen. Allein. In einem kleinen Boot, das versehen war mit Wasser und Vorräten für eine geraume Zeit. Als ich endlich frei und Wind und Wellen ausgesetzt war, hatte ich nur eine vage Ahnung von meiner Position. Ich bin nie ein fähiger Navigator gewesen und konnte anhand des Standes von Sonne und Sternen lediglich ungefähr feststellen, dass ich mich südlich des Äquators befand. Von Längengraden verstand ich nichts und keine Insel und kein Küstenstreifen war in Sicht. Das Wetter blieb gut und ungezählte Tage trieb ich ziellos unter der brennenden Sonne umher und wartete darauf, dass entweder ein Schiff käme oder ich an die Küste eines bewohnten Landes getrieben würde. Doch weder Schiff noch Land tauchten auf, und ich begann an meiner Einsamkeit auf der wogenden Weite ungebrochenen Blaus zu verzweifeln. Die Änderung trat ein, während ich schlief. Die Einzelheiten werde ich nie kennen. Denn mein Schlummer war zwar unruhig und geplagt von Träumen, wurde aber dennoch nicht gestört. Als ich schließlich erwachte, bemerkte ich, dass ich in eine schleimige Fläche höllisch schwarzen Sumpflandes gesogen worden war, das sich um mich in eintönigen Wellen erstreckte, soweit mein Blick reichte, und auf dem in einiger Entfernung mein Boot gestrandet lag. Obgleich man wohl meinen würde, meine erste Empfindung sei die des Erstaunens über eine so wundersame und unerwartete Verwandlung meiner Umgebung gewesen, war ich in Wirklichkeit eher entsetzt als verdutzt. Denn in der Luft und im vermodernden Erdreich lag etwas Finsteres, das mich bis ins Mark erschaudern ließ. Die Gegend war voller verwesender Fische und anderer nicht zu beschreibender Dinge, die ich aus dem widerlichen Schlamm der unendlichen Ebene herausragen sah. Vielleicht sollte ich nicht darauf hoffen, mit bloßen Worten die unaussprechliche Scheußlichkeit vermitteln zu können, die in einer solchen absoluten Stille und Unermesslichkeit liegt. Es gab nichts zu hören. Und man sah nichts außer einer gewaltigen Ausdehnung schwarzen Schleims. Und doch lastete diese völlige Lautlosigkeit und die Einförmigkeit der Umgebung mit ekelerregender Furcht auf mir. Die Sonne flammte aus einem Himmel herab, der mir in seiner wolkenlosen Grausamkeit beinahe schwarz erschien, als spiegle er den tiefschwarzen Morast unter meinen Füßen wider. Als ich in das gestrandete Boot kroch, wurde mir klar, dass nur eine Theorie meine Lage erklären konnte. Durch ein beispielloses vulkanisches Aufbäumen musste ein Teil des Meeresbodens an die Oberfläche gestiegen sein, wodurch Regionen ans Licht kamen, die seit unzähligen Jahrmillionen unter unermesslichen Wassermassen verborgen gewesen waren. So groß war die Ausdehnung des unter mir erstandenen neuen Landes, dass ich nicht das leiseste Geräusch des brandenden Meeres ausmachen konnte, so sehr ich meine Ohren auch anstrengen machte. Ebenso wenig gab es irgendwelche Seevögel, die von den toten Wesen zählten. Mehrere Stunden saß ich grübelnd und brütend im Boot, das auf der Seite lag und ein wenig Schatten spendete, während die Sonne über das Himmelszelt zog. Im Laufe des Tages verlor der Boden ein wenig von seiner Klebrigkeit und erschien in kurzer Zeit genügend zu trocknen, um sich darauf fortbewegen zu können. In jener Nacht schlief ich nur wenig, und am nächsten Tag machte ich mir ein Bündel mit Nahrung und Wasser zurecht und bereitete mich auf eine Reise über das Land vor, auf der Suche nach dem verschwundenen Meer und einer möglichen Rettung. Am dritten Morgen fand ich den Erdboden trocken genug, um ohne Mühe darauf gehen zu können. Der Gestank der Fische trieb mich fast in den Wahnsinn. Doch war ich mit wichtigeren Dingen beschäftigt und ich machte mich tapfer auf, ein unbekanntes Ziel zu erreichen. Den ganzen Tag kämpfte ich mich vorwärts nach Westen, geleitet von einem weit entfernten Hügel, der sich höher als alles andere über die ausgedehnte Wüste lagerte ich. Und am folgenden Tag wanderte ich weiter in Richtung des Hügels, wenngleich dieser kaum näher zu sein schien, als zu dem Zeitpunkt, da ich ihn zum ersten Mal erblickt hatte. Am vierten Abend erreichte ich den Fuß des Hügels, der sich als viel höher herausstellte, als er aus der Entfernung erschienen war, und ein dazwischenliegendes Tal grenzte ihn scharf von der übrigen Oberfläche ab. Zu müde zum Aufstieg schlief ich im Schatten des Hügels. Ich weiß nicht, weshalb meine Träume in jener Nacht so wild waren, doch noch ehe der abnehmende und fantastisch gekrümmte Mond sich weit über der östlichen Ebene erhoben hatte, erwachte ich in kaltem Schweiß und beschloss, nicht weiter zu schlafen. Die Visionen, die ich erlebt hatte, waren zu viel, als dass ich sie hätte erneut ertragen können. Und im Schein des Mondes erkannte ich, wie unklug es von mir gewesen war, bei Tag zu wandern. Ohne die Glut der sengenden Sonne hätte meine Reise mich weniger Kraft gekostet. Und tatsächlich fühlte ich mich nun dazu bereit, den Aufstieg vorzunehmen, der mich bei Sonnenuntergang noch so abgeschreckt hatte. Ich ergriff mein Bündel und machte mich auf zum Kamm der Anhöhe. Ich habe gesagt, dass die ungebrochene Eintönigkeit der dahinwogenden Ebene ein Quell vagen Entsetzens für mich war. Doch ich glaube, mein Entsetzen war größer, als ich den Gipfel des Hügels erreichte und auf der anderen Seite in einen unermesslichen Abgrund oder Felskrater hinabstarrte, dessen schwarze Winkel der Mond nicht erleuchten konnte, weil er noch nicht hoch genug am Himmel stand. Ich hatte das Gefühl, am Rande der Welt zu stehen und in ein bodenloses Chaos ewiger Nacht zu spähen. In meinem Entsetzen erinnerte ich mich merkwürdigerweise an das verlorene Paradies und Satans schrecklichen Aufstieg durch das ungeformte Reich der Finsternis. Als der Mond höher am Himmel stand, konnte ich erkennen, dass die Flanken des Tales nicht ganz so senkrecht abfielen, wie ich angenommen hatte. Felsvorsprünge boten leidlich gute Fußstützen beim Abstieg, während nach ein paar hundert Metern der Abhang allmählich weniger steil verlief. Getrieben von einem Impuls, den ich nicht mehr erklären kann, kletterte ich mit viel Mühe den Fels hinunter, kam auf dem sanfteren Abhang zum Stehen und blickte in den stygischen Abgrund, wohin noch kein Licht gedrungen war. Sogleich wurde meine Aufmerksamkeit von einem gewaltigen und einzigartigen Gegenstand auf dem gegenüberliegenden Hang gefesselt, der sich ungefähr 100 Meter vor mir steil erhob. Einem Gegenstand, der im Licht des aufsteigenden Mondes weißlich schimmerte. Schon bald machte ich mir klar, dass es sich dabei lediglich um ein gigantisches Stück Stein handelte. Doch seine Konturen und seine Lage konnten nicht das Werk der Natur sein. Eine nähere Betrachtung erfüllte mich mit Empfindungen, denen ich keinen Ausdruck verleihen kann, denn trotz seiner enormen Größe und seines Standortes in einem Krater, der am Boden des Meeres geklafft hatte, seit die Welt jung war, erkannte ich ohne Zweifel, dass dieser sonderbare Gegenstand ein wohlgeformter Monolith war, dessen gewaltige Masse die Kunstfertigkeit und vielleicht auch die Verehrung lebender und denkender Geschöpfe erlebt hatte. Verwirrt und verängstigt, obschon nicht ohne den gewissen Kitzel eines Wissenschaftlers oder Archäologen zu verspüren, untersuchte ich meine Umgebung etwas näher. Der Mond, der sich nun dem Zenit näherte, schien unheimlich und lebhaft auf die sich türmenden Steilhänge, die den Abgrund umsäumten, und offenbarte, dass ein breites Gewässer über den Boden strömte, welches sich in beide Richtungen dem Blick entzog und mir fast an den Füßen leckte, als ich auf dem Hang stand. Auf
der anderen Seite des Abgrundes umspülten die kleinen Wellen den Fuß des zyklopischen Monolithen, auf dessen Oberfläche ich nun sowohl Inschriften als auch krude Skulpturen erkennen konnte. Die Schrift bestand aus hieroglyphischen Zeichen, die mir nicht bekannt waren und nichts glichen, was ich je in Büchern gesehen hatte. Zum größten Teil bestanden sie aus vereinfachten Sinnbildern des Meeres, wie etwa Fischen, Aalen, Kraken, Krustentieren, Mollusken, Walen und so weiter. Einige Schriftzeichen stellten offensichtlich Meerestiere dar, die der heutigen Welt nicht bekannt sind, deren verwesende Leiber ich aber auf der aus dem Meer entstandenen Oberfläche gesehen hatte. Es waren jedoch die gemeißelten Bildwerke, die mich am meisten in ihren Bann zogen. Über das dazwischenliegende Gewässer hinweg war wegen ihrer gewaltigen Größe eine Reihe von Flachreliefs zu sehen, deren Anblick den Neid eines Doré erregt hätte. Ich glaube, diese Dinge sollten Menschen darstellen. Zumindest eine gewisse Art von Menschen, wenngleich die Geschöpfe gezeigt wurden, wie sie sich fischenähnlich im Wasser einer Meeresgrotte tummelten oder einen monolithischen Schrein anbeteten, der ebenfalls unter Wasser zu sein schien. Von ihren Gesichtern und Gestalten wage ich nicht, im Einzelnen zu sprechen, denn die bloße Erinnerung daran raubt mir den Verstand. Grotesk und die Fantasie eines Poe und Bulwer übertreffend wirkten ihre groben Umrisse verdammt menschlich, trotz der Schwimmhäute an Händen und Füßen, bestürzend großer und schwammähnlicher Lippen, glasiger, hervortretender Augen und weitere Eigenheiten, an die ich mich nicht erinnern möchte. Merkwürdigerweise schienen sie völlig unproportioniert gegenüber dem landschaftlichen Hintergrund gemeißelt zu sein, denn einer der Kreaturen wurde bei der Tötung eines Wals gezeigt, der kaum größer als sie selbst war. Ich bemerkte also, wie gesagt, ihre groteske Gestalt und sonderbare Größe, doch entschied ich, es müsse sich um die fantastischen Götter eines primitiven Stammes von Fischern oder Seefahrern handeln, eines Stammes, dessen letzter Abkömmling lange vor dem ersten Ahnen des Piltdown-Menschen oder Neandertalers von der Erde verschwunden war. Voller Ehrfurcht über diesen unerwarteten Blick in eine Vergangenheit, die das Fassungsvermögen des kühnsten Anthropologen weit hinter sich ließ, stand ich sinnend da, während der Mond einen merkwürdigen Widerschein auf den stillen Kanal vor mir warf. Dann plötzlich sah ich es. Mit nur einem leichten Schäumen des Wassers, das seinen Aufstieg an die Oberfläche kennzeichnete, glitt das Ding über dem finstern Gewässer in mein Blickfeld. Gewaltig wie Polyphemus und widerwärtig wie ein riesiges Ungeheuer aus einem Albtraum schoss es den Monolithen hoch, um den es seine gigantischen, schuppenbedeckten Arme schlang, während es sein scheußliches Haupt neigte und rhythmische Laute ausstieß. Ich glaube, in diesem Augenblick wurde ich wahnsinnig. Von meiner panischen Flucht über Abhang und Klippe und meiner fieberhaften Reise zurück zum gestrandeten Boot weiß ich nur noch wenig. Ich glaube, ich sang sehr viel und lachte sonderbar, wenn ich nicht mehr singen konnte. Ich habe undeutliche Erinnerungen an einen großen Sturm, einige Zeit nachdem ich das Boot erreicht hatte. Jedenfalls hörte ich Donnerschläge und andere Geräusche, welche die Natur nur im Zorne von sich gibt. Als ich aus den Schatten erwachte, befand ich mich in einem Krankenhaus in San Francisco, wohin mich der Kapitän des amerikanischen Schiffes gebracht hatte, das mich in meinem Boot mitten auf dem Ozean aufgelesen hatte. In meinem Delirium habe ich viel gesprochen, aber man schenkte meinen Worten nur geringe Aufmerksamkeit. Von einer aufgetauchten Insel im Pazifik wussten meine Retter nichts,
und ich erachtete es nicht für nötig, sie von etwas überzeugen zu wollen, das sie nicht glauben würden. Einmal suchte ich einen berühmten Völkerkundler auf und amüsierte ihn mit sonderbaren Fragen über Dagon, den antiken Fischgott der Philister. Doch erkannte ich bald, dass er hoffnungslos konventionell geprägt war und bedrängte ihn nicht mit weiteren Fragen. Des Nachts, besonders wenn der Mond gekrümmt und im Abnehmen begriffen ist, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht, doch verschaffte die Droge mir nur flüchtige Erleichterung und riss mich als hoffnungslosen Sklaven in ihre Klauen. Und nun, da ich kurz davor stehe, all dem ein Ende zu machen, habe ich einen ausführlichen Bericht zur Mahnung oder zum höhnischen Vergnügen meiner Mitmenschen geschrieben. Ich stelle mir häufig die Frage, ob es nicht alles nur ein Schemen war, ein bloßer Fiebertraum, als ich nach meiner Flucht von dem deutschen Kriegsschiff mit einem Sonnenstich und fantasierend im offenen Boot lag. Dies frage ich mich. Doch jedes Mal taucht zur Antwort eine entsetzlich lebhafte Vision auf. Ich kann nicht an die tiefe See denken, ohne über die namenlosen Dinge zu erschaudern, die vielleicht gerade in diesem Augenblick auf ihrem schleimigen Grund kriechen und zappeln, um ihre uralten Steingötzen zu verehren und ihre abscheulichen Abbilder in die unterseeische Obelisken aus wasserumspültem Granit zu kratzen. Ich träume von dem Tag, da sie aus den Wogen steigen werden, um mit ihren stinkenden Krallen eine kümmerliche, vom Krieg geschwächte Menschheit hinabzureißen. Dem Tag, da alles Land untergehen und der dunkle Meeresgrund inmitten eines allumfassenden Pandemoniums heraufsteigen wird. Das Ende ist nahe. Ich höre ein Geräusch an der Tür. Als drücke ein gewaltiger, glitschiger Leib dagegen. Es soll mich nicht finden. Gott, diese Hand. Das Fenster. Das Fenster. Das Fenster. Das
Das war der Postcard Außer Rand, der Schweizer Beitrag am Sonne Festital 2020. Sie hörten Postcard a Diskretion von Schweizer Audio FLS5. An dieser Stelle eine Vermisstmeldung der Kantonspolizei Außer Rand Nidobwalden. Vermisst wird seit dem Ersten Weltkrieg Marinesoldat Johannes Felix Fischer. Zuletzt gesehen wurde er am Hafen beim Untergehen seines Kriegsschiffes. Er trägt Schuhgröße 43 und ist ca. 25 Jahre alt.
Wir sind zu Hause.
Er hört auf den Namen.
Hallo, wir sind zu Hause. Ja,
danke. Ach, das war ein harter Tag im Studio.
Ja, ich weiß.
Was schulde ich Ihnen, Mitch?
Nichts. Geht aufs Geschäft.
Ich weiß.
Ah ja?
Ja, das bezahlt am Rande der Fassung. Die beiden Herren Studer und Buser.
Genau.
Ja.
Wo treffen wir uns in der nächsten Episode?
Bei einem Text des Schweizer Autors Jörg Acklin aus dem Jahre 1973. Das Überhandnehmen.
Ja. Derzeit nimmt wahrlich alles überhand. Worte, Probleme, Maßnahmen, Meinungen.
Eine wahre Groteske. Selbst die alten Zeiten nehmen wieder überhand.
Ja. Und übrigens, auch Podcast.
Ja. Damit.
Außer Rand. aber mit Fassung. Ein Hörstück-Podcast mit einem Text von H.P. Lovecraft. Eine Produktion von Am Rande der Fassung mit Michael Studer und Daniel Buse. Zu Gast im Radio FLS 5 Franziska von Arx und am Kulturstammtisch Eric Facon. Produziert im Studio Blauer Wolf. Basel, Oktober 2020 nach Christus, mitten in Corona, vor der Zukunft.
Vermisst wird seit dem Ersten Weltkrieg Mandarinensoldat. Zuletzt gesehen wurde er am Hafen beim Auslaufen seines Kriegsschiffes. Es wird immer undeutlicher.
Oh, wieder gegangen.